Aber manchmal gibt es auch so Tage, da möchte ich nicht unbedingt zurück nach 1999, sondern da hätte ich einfach gerne mal ein Auto. Die Bahnstation ist zwar direkt vor dem IKEA, aber 3 Meter lange Pakete in die volle Bahn zu schleppen, ist jetzt nicht so der Hammer. So geht es aber tatsächlich vielen Studierenden, da bin ich mir ziemlich sicher. Sich ein Auto finanziell leisten zu können, ist nämlich gar nicht so einfach. Mein ebenfalls autoloser Kollege Yoshi steht jetzt hier neben mir. Obwohl du kein eigenes Auto hast, kriegst du deine Pakete trotzdem ohne Bahn nach Hause.
Ja, Kai, ich hatte auch schon diese Momente, in denen ich um mein eigenes Auto getrauert habe. Aber seitdem ich Carsharing benutze, gehört das der Vergangenheit an. Und tatsächlich bin ich damit auch nicht alleine, denn Carsharing boomt und schreibt immer neue Rekordzahlen. Laut Statista sind es inzwischen mehr als 4 Millionen NutzerInnen in ganz Deutschland.
Das ist ja schon mal ein ganzes Stück. Um genau zu sein, würde ich mal sagen, so 4/84 der Deutschen, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen mein Kopfrechnen auspacke. Es fühlt sich aber nach deutlich mehr an. Heute ist es ja eigentlich fast schon normal, damit irgendwie in Kontakt zu geraten. Was ist denn der Grund für diesen positiven Entwicklungstrend?
Also, es gibt viele Faktoren, die damit einspielen. Wenn ich an Carsharing denke, dann denke ich vor allem an Worte wie flexibel, günstig, einfach. Und das alles macht Carsharing ebenso attraktiv. Man kann sich jederzeit ein Auto buchen, wenn man es braucht. Ganz simpel per App. Man muss sich nicht um das Auto kümmern, denn das macht ja alles der Anbieter. Und es ist oftmals auch günstiger, als sich ein eigenes Auto anzuschaffen, da man weder Stellplatz noch Reparaturen oder ähnliches bezahlen muss. Ich habe mit Stadtplaner Leonard Böhmken der Stadtverwaltung Köln gesprochen und er hat eine ganz konkrete Zahl für uns.
Eine Zahl, die während meines Studiums sehr oft gepredigt wurde und die auch ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, ist, dass ein privater PKW 95% seines Lebens, sage ich jetzt mal, steht.
Und auch einen stehenden PKW muss man aber leider selber bezahlen. Ein Auto, das von vielen weiteren Personen auch benutzt wird, eben nicht.
Ja, durch Carsharing-Autos bräuchten wir also weniger Parkplätze und logisch dann auch weniger Autos. Aber merkt man das denn auch im Straßenverkehr oder bleibt es letztendlich so wie bisher?
Ich habe die gleiche Frage auch mal an Stadtplaner Leonard Böhmken gestellt. Sein erster Gedanke war:
Ein klarer Unterschied ist für mich das Thema der Bequemlichkeit. Wenn man einen privaten PKW hat, dann nutzt man den viel schneller, viel unüberlegter für Strecken, die man vielleicht auch mit dem Bus, der Bahn oder auch dem Fahrrad zurücklegen könnte.
Man überlegt sich also nochmal, ob man das Auto wirklich braucht. Darüber hinaus aber ändert sich bisher wenig im Straßenverkehr.
Also sind jetzt auch nicht merkbar weniger Autos auf den Straßen?
Nee, bisher noch nicht.
Es klingt aber, als gäbe es da noch mehr Potenzial, Carsharing besser zu machen. Was sind denn Überlegungen, das Ganze noch attraktiver und nutzbarer zu machen?
Ein Beispiel, das Stadtplaner Leonard Böhmken mir erzählt hat, ist das sogenannte Mieter-Carsharing. Er erklärt das wie folgt.
Der Unterschied zum herkömmlichen Carsharing ist hier einfach, dass das jeweilige Auto nur einem bestimmten Mieterkreis zur Verfügung steht und nicht jedem, der sich bei diesem bestimmten Unternehmen oder bei einer bestimmten App eben anmeldet.
Mieter-Carsharing wäre also vielleicht eines der zahlreichen Konzepte, das ich in Zukunft durchsetzen könnte.
Vielleicht würde man dann ja auch tatsächlich mal die eigenen NachbarInnen ein bisschen besser kennenlernen. Aber ist Carsharing denn wirklich die Lösung für alle?
Also es kann schon viele Menschen erreichen, vor allem in der Stadt. Aber auf dem Land werden wohl andere kombinierte Mobilitätskonzepte sich mehr anbieten. Oder zum Beispiel Mieter-Carsharing.
Ja, dann ist das ja immerhin schon mal ein möglicher Lösungsansatz. Die gekauften IKEA-Möbel danach dann einfach aufzubauen, bleibt aber trotzdem natürlich die nächste Hürde. Falls es euch interessiert hat, dann schaut doch mal auf den Webseiten der Anbieter. Da gibt es auch tolle Angebote für Studis. Und danke dir, Yoshi, für das aufschlussreiche Gespräch.
www.kölncampus.com